Dein Name soll in aller Welt berühmt sein, an dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Und wenn Sie jetzt denken, wenn Ihnen Gott das sagt, wann denken Sie, in welcher Frist soll er das erfüllen? Wenn Ihnen das heute sagt, dann denken Sie, ja, dieses Jahr oder nächstes Jahr, wäre doch schön. Abraham hat sich auf den Weg gemacht und es sind 5 bis 10 Jahre, ich denke eher 10 Jahre vergangen. Und was ist geworden? Ausgezogen ist er. Aber er hatte weder ein Kind bekommen, noch ist er irgendwie nur ansatzmäßig im Besitz eines Landes. Auch nicht des Versprochenen. Einmal musste er sogar wieder fliehen, das Land Kanaan verlassen und nach Ägypten ziehen, weil eine Hungersnot ausbrach. Dann trennte er sich von Lot, weil das Land zu wenig Platz bot, und Lot wählte dann den wirtschaftlich attraktiveren Teil dieses Landes. Und schließlich zog er in Kampf um Lot aus, um ihn aus einer misslichen Situation zu befreien. Aber in Anbetracht der Versprechen, die ihm Gott gemacht hat, hatte er keine erfreuliche Bilanz ziehen können. Erstens hatte er keinen Nachkommen, also wie sollte das in Erfüllung gehen, dass er eine große Nachkommenschaft hat? Es war auch keine Aussicht da. Zweitens, er war noch kein Eigentümer dieses Landes. Nach wie vor zog er als Fremdling im Lande Kanaan umher. Wie sollte sich die Zusage Gottes denn auch erfüllen? Abraham, denke ich, war entmutigt. Auch wenn er materiell sehr gesegnet war, wenn er den Krieg gegen die Großkönige einen erstaunlichen Sieg errungen hatte. Die Versprechen Gottes schienen sich nicht zu erfüllen. Das, was ihn dazu bewogen hatte, auszuziehen und sein Heimatland und seine Verwandtschaft zu verlassen, das ist nicht erreicht, nicht mal ansatzmäßig. Das beschäftigt ihn zutiefst. Und in dieser Not, in diese Not hinein, kommt Gott zu Abraham und spricht ihn an. Und ich lese uns das Kapitel 15, eigentlich eines der bedeutendsten Kapitel in der Bibel. Und ihr werdet vermutlich dann noch verstehen, wenn ich euch das richtig erklären kann, wieso das Bedeutendste ist. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham ein Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, siehe gen Himmel, zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Der Sternenhimmel war natürlich dazu mal noch etwas deutlicher zu erkennen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf das ich dir dies Land zu Besitz gebe. Aber Abraham sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je ein Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen. Denn die Missetat Amoriter ist noch nicht voll. Und als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hindurch. An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deine Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter und die Raphaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter und die Jebusiter. Gott wusste um die Not und die Fragen, die Abraham bewegten. Er begegnete Abraham in einer Offenbarung. Es ist keine Offenbarung, in der Gott Abraham zurechtweist und ihn tadelt, ihm sagt: Abraham, was ist los? Ich habe dir gesagt, ich werde dir Nachkommenschaft und Land geben. Jetzt bist du am Verzweifeln innerlich und fragst dich, ob das überhaupt geschieht. Was bist denn du für ein Mann? Ich habe gedacht, ich hätte da einen Glaubensmann gewählt und jetzt das. Nein. Das finde ich etwas Wunderbares auch am Handeln Gottes immer wieder. Gott kann offenbar unser Leben abschätzen und einschätzen und begreifen, dass für uns 10 Jahre lange Jahre sind, wo nichts in Erfüllung zu gehen erscheint, das er uns versprochen hat. Gott kommt ganz anders zu Abraham. Er sagt: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott begegnet Abraham liebevoll und ermutigend. Er soll sich nicht fürchten. Er soll sich dessen bewusst sein, dass er von Gott einen großen Lohn erwarten kann. Aber da platzt es aus Abraham heraus. Einfach so, Gott sagt: Ich bin dein großer Lohn. Und jetzt kommt das, was ihn beschäftigt. Einfach so platt. Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Er ist so erreifert, dass er dasselbe wiederholt und nochmals bestärkt. Das war doch recht direkt, finde ich, oder? Gott sagt: Ich bin dein großer Lohn. Und Abraham sagt im Prinzip: Ja, aber Herr, wo ist der Lohn? Wo ist die Nachkommenschaft? Wo ist das Versprechen? Mein Knecht wird erben, nicht mein Nachkomme. Von einem frommen Mann hätten wir vielleicht doch etwas anderes erwartet, dass er sagt: Ja, Herr, ich weiß, dass du den großen Lohn mir geben wirst. Ich weiß, dass du alles tun wirst. Ich vertraue dir ja. Ich weiß es auch aus der Vergangenheit. Du hast mir den Sieg geschenkt gegen diese Großkönige. Du hast mich reich gemacht. Aber nein, Abraham bringt das am Anfang, was ihn zutiefst beschäftigt. Er platzt mit dem heraus, was ihn quält. Was macht es überhaupt für einen Sinn, dass ich hier unterwegs bin und alles auf mich nehme, wenn das, was du mir versprochen hast, nicht ansatzmäßig erkennbar ist? Abraham ist fast geschmacklos ehrlich. Er macht Gott keine fromme Schau vor. um ihm zuerst zu zeigen, wie fromm er ist und nachher dann noch so irgendwie einzuflechten, was ihn beschäftigt. Er sagt es direkt. Nein, er klagt ihm und sagt, was ihn beschäftigt und quält. Eines, was mir wichtig ist, was bei solchen Dingen oft falsch verstanden wird oder falsch ausgelegt. Es gibt Leute, die behaupten, man könne Gott einfach alle Schande sagen. Das brauche man einmal zum auch geistlich durchatmen oder wie auch immer. Ich bin ein Feind dessen, dass man Gott alle Schande sagt. Wer soll sich erlauben, Gott alle Schande zu sagen? Das ist eine Ungehörigkeit, Gott alle Schande zu sagen. Das sehen wir bei allen Gottesmännern in der Schrift und das ist die feine Differenzierung. Alle großen Gottesmänner sind fast geschmacklos ehrlich, aber nie respektlos gegenüber dem Schöpfer. Das ist der Unterschied. Ehrlich mit meiner Not zu sein und respektlos gegenüber einem Menschen oder gegenüber Gott, das sind Welten zwischendrin. Und ich kann Gott nicht einfach alle Schande sagen. Wer ist denn Gott? Wer bin denn ich? Aber ich kann Gott sagen, wenn ich etwas nicht verstehe und etwas nicht begreife. Aber ich kann den Respekt behalten. Sowieso etwas Wichtiges, was wir lernen müssen, auch im Umgang miteinander. Auch wenn wir anderer Meinung sind, den Respekt zu behalten. Abraham lästert Gott nicht. Er bringt einfach seine Not. Er sagt, was ihn beschäftigt und er behält in all dem den Respekt vor Gott. Aber er ist völlig ehrlich und offen. Dieser Zug ist ein Zug, der Gott sehr gefällt. Aufrichtigkeit ist wichtig, wer geistlich wachsen will und wenn der Beziehung zu Gott Vertiefung erfahren will, muss lernen, aufrichtig zu sein. Aufrichtig auch gegenüber Gott. Er lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen. Hätte Abraham gesagt, Herr, ich preise dich. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir den Sieg gegeben hast und dass du mir immer hilfst. Ich glaube kaum, dass Abraham die Antwort bekommen hatte, die er bekommen hat und die er so dringend nötig gehabt hat. Gott will ehrliche und aufrichtige Leute. Und Petrus schreibt den Christen, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir dürfen einfach das, was uns innerlich umtreibt, vor Gott darlegen und ihm sagen. Wir dürfen ihm alles sagen. Wir dürfen bei ihm tatsächlich abladen. Gott ist nicht beleidigt deswegen. Nehmen wir einmal an, ein Kind von mir hat ein Problem. Das kommt zu mir. Und sagt, ah, du bist ein feiner Papa und ich bin froh, dass es dich gibt und so weiter. Und dann geht es wieder weg. Aber innen drin ist was nicht in Ordnung. Und jetzt kommt das Kind und sagt, Papa, ich habe ein Problem, das und das. An was hat man mehr Freude? Wo wird ein Mensch mehr ernst genommen und gewürdigt? Wenn ihm etwas vorgespielt wird? Oder wenn man ehrlich kommt und eine Not bringt. Gott wird gewürdigt, wenn wir mit unseren Nöten zu ihm kommen und nicht in der ganzen Weltgeschichte herumrasen und ihm das gar nie sagen. Gott erklärt ihm nun, dass keineswegs sein Knecht der Erbe sein wird, sondern sein eigener Sohn wird der Erbe sein. Er schickt Abraham hinaus, sagt, guck mal das Firmament an und dann beginn zu zählen. Kannst du das überhaupt zählen? Nein, er kann es natürlich nicht zählen. Und so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein, unzählbar. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das heißt, Gott hat das gewürdigt, hat ihn für gerecht erachtet. Abraham hat nicht gesagt, ah, jetzt kommst du mit diesen Sternen zählen. Natürlich kann ich sie nicht zählen, aber auch wenn du mir jetzt sagst, dass du sie mir geben wirst, meine Nachkommenschaft. Ja, gib sie mir jetzt. jetzt will ich den Nachkommen sehen. Nein, Abraham glaubte dem Herrn. Als Thomas, einer der Jünger Jesu, nicht glaubte, dass Jesus auferstanden war, sagte er ja seinen, und wenn ich nicht meine Hände in seine Hände und seine Seite hineingelegt habe, glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Und dann kommt Jesus und das ist auch so eine wunderbare Sache. Jesus sagt nicht, jetzt nicht dem Thomas, du ungläubiger Kerl, für mich bist du abgeschrieben. Sondern er geht sogar auf seinen Wunsch ein und sagt, also komm, leg deine Hand in meine Hand, leg deine Hand in meine Seite. Und dann sagt aber Jesus etwas ganz Interessantes. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich sind die, die wirklich dem, was Gott sagt, Vertrauen schenken. Das ist ein großes Dilemma, wenn wir als Christen nicht mehr vertrauen dem, was Gott sagt. Ich möchte das mal etwas auf uns nehmen. Das ist oft von Christen eine große Not. Jesus sagt, dass er uns liebt. Gott sagt, dass er uns in Jesus seine ganze Liebe geschenkt hat. Und wir sitzen da und jammern, keiner liebt mich. Auch Gott liebt mich nicht. Dann kommt man als Seelsorger und dann sagt man, guck, aber Gott hat gesagt und er meint das wirklich ernst und du folgst ja Jesus nach. Und wenn du Jesus nachfolgst, kannst du dich darüber freuen. Er liebt dich. Du kannst bei ihm geborgen sein. Ja, aber woran merke ich das? Und überhaupt, dann soll es mir jetzt mal noch extra zeigen. Sind das nicht oft so? Wie quengelige kleine Kinder, die nicht in der Lage sind, zu glauben, was Gott uns zuspricht. Genau das hat Abraham gemacht. Es ging dann nämlich noch einige Zeit, bis er dann seinen Sohn gehabt hat. Der kam nicht in den nächsten 9 Monaten. Aber er glaubte dem Herrn. Wir müssen lernen, wenn wir Glaube verstehen wollen, müssen wir lernen, das zu glauben, was Gott uns zuspricht. Und Gott freut sich über das. Wenn Menschen glauben, was er sagt, wenn sie auf das bauen, und das hat Abraham getan. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen, sagt Jakobus. Und wer nicht mal glauben kann, dass er, wenn er erlöst ist, von Gott geliebt ist und sein Kind ist, aus falscher Bescheidenheit oder weiß ich was auch immer, der praktiziert Unglauben. Schlicht und ergreifend Unglauben. Und er tut weder sich, noch seine Entwicklung, noch Gott einen guten Dienst. Viel besser ist, wenn wir das glauben. Wie Abraham, glaubte das dem Herrn? Das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Nun spricht Gott ein zweites großes Problem an. Er sagt, ich bin der Herr, der dich aus Ur Chaldäa geführt hat, auf das ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Auch hier antwortet Abraham ziemlich direkt. Er sagt nicht, Herr, ich weiß, du wirst mir das Land geben, ich habe jetzt schon mal so einen großen Sieg errungen und irgendwie wird das dann schon klappen. Nein, er sagt, Herr, mein Gott, warum soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Bis jetzt habe ich noch wenig Ansatzzeichen, dass ich mal dieses Land besitzen werde. Und Gott schließt nun mit Abraham einen Bund. Zwar eine Art, einen Vertrag kann man sagen. Und zwar in einer Form, die damals übrig war. Sozusagen einen offiziellen Vertragsschluss. Gott war es wichtig, dass Abraham versteht, wie ernst ihm das Versprechen ist. Ich denke, das bezieht sich sowohl auf die Nachkommenschaft wie auf das Land. Und er verlangte von ihm jetzt hier nicht einfach zu glauben, sondern er gab ihm jetzt ein Zeichen nach menschlichen Gepflogenheiten. Und er sagt, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine Taube. Nun teilte er diese Tiere. Ich habe sie hier. Also er hat diese Tiere auseinandergeschnitten, geteilt, getötet und geteilt und hat sie einander gegenübergestellt. Die Teile. Auf zwei ist eine Kuh, ein Wider. Ich habe da einfach. Und dann hat er noch eine Ziege, eine Turteltaube und eine Taube. Und diese Tiere sind auseinandergeschnitten worden, einander gegenübergelegt. Nun sehen wir, ist hier ein Gang entstanden, war natürlich, nehme ich an, breiter. Jetzt war das so, in jener Zeit, das war eine übliche Art, heute gehen wir zum Notar, einen Vertrag zu begleiten. Damals war das üblich, dass man diese Tiere teilte und miteinander die Vertragspartner durch diesen Gang hindurchgelaufen sind. Und das war sehr symbolträchtig, denn mit diesem Durchlaufen dieser Stücke, das war natürlich auch für die Leute, die da waren, die haben das gesehen, sagte man, wenn einer von uns diesen Vertrag, den wir hier abgeschlossen haben, bricht, dann geschieht mit ihm dasselbe, was mit diesen Tieren geschehen ist. Er wird geteilt. Also, hat Folgen. Übrigens gibt es auch auf diese Zeremoniell oder diese Art Vertragsschluss, nimmt auch Jeremia Bezug. Im Buch Jeremia sagt Gott, Kapitel 34, Vers 18, alle waren dabei, als der Stier in zwei Hälften zerteilt wurde. Alle sind zwischen den Hälften hindurchgegangen, aber sie haben sich nicht an das Abkommen gehalten und sind den Verpflichtungen nicht nachgekommen, die sie vor mir übernommen hatten. Darum soll es ihnen nun ergehen wie jenem Stier. Das ist in Jeremia, was das Volk einen Vertrag mit Gott machte und den auch so beglaubigte. Das war also eine alte, das war nicht einfach die Formel jetzt für Abraham, das war allgemein bekannt. Gott hat einfach eine allgemeine Art, wie das Abraham eben verstehen konnte, wie die Bedeutung dieses Vertrags, hat er ihm nun anhand dessen gezeigt, wie er diesen Vertrag gedenkt zu halten. Also, Abraham hat das gemacht, die Raubvögel sind gekommen, haben natürlich versucht, diese Kadaver hier sich zu eigen zu machen und Abraham hat dann darum gerungen, dass diese Vögel dann sich nicht da pflegen konnten. Also Abraham hat ja alles vorbereitet. Und als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Und eine unheimliche und erdrückende Angst legte sich über ihn. Und Abraham empfängt nun eine Vorhersage über das, was mit seiner Nachkommenschaft geschehen wird und was mit ihm geschehen wird. Und deshalb auch diese Angst. Der Herr sagte zu ihm, du sollst jetzt erfahren, wie es deinem Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre, das ist die Vorhersage von der Gefangenschaft in Ägypten. Als Israel über 400 Jahre in Ägypten leben musste unter der Herrschaft der Pharaonen dort. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten und sie werden von dort mit reichem Besitz weiterziehen. Das ist das, was wir im zweiten Buch Mose lesen können, wie Israel wieder dieses Ägypten verlässt. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hier zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Die Sünde hat das volle Maß noch nicht erreicht. Also Gott hat ihm eine Perspektive gegeben. Im Grunde genommen hat er ihm gezeigt, das Land wirst du mal erben, aber erst deine Nachkommenschaft, erst nach vier Generationen, und die werden um die 100 Jahre gerechnet, wird deine Nachkommenschaft dieses Land in Besitz nehmen können. Und nachdem Gott ihm das gesagt hatte, geschieht etwas ganz Außerordentliches. Jetzt müssen wir wissen, der Abraham, der ist außerhalb dieses Ganges. Und nun sieht er, wie durch diesen Gang hindurch ein Feuerofen, ein Feuer im Rauch gehüllt, durch diese Stücke hindurchfährt. Durch diesen Gang hindurch. Da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hindurch. Was ist geschehen? Gott ist selber durch diesen Gang gegangen, symbolisiert durch diesen Feuer und Rauch, wo er auch nachher später das Volk Israel geführt hat, in eine Feuersäule und Rauchsäule. So ist Gott nun selbst durch diesen Gang hindurchgegangen und hat somit dem Abraham gesagt, Abraham, das, was ich dir versprochen habe, das werde ich halten. Und zwar werde ich das halten, unabhängig von dir, du kannst dich drauf verlassen. Es ist nicht ein gegenseitiger Vertrag, dann hätte Abraham auch hindurchgehen müssen. Er hat nicht gesagt, Abraham, geh hindurch und ich gehe dann auch hindurch. Das ist dann unser Bündnis. Sondern Gott hat gesagt, ich werde das halten. Ich garantiere dir ganz allein und wenn ich es nicht halte, dann zerteile ich mich selber, ich werde mich selber vernichten, so sicher kannst du sein, dass meine Zusage in Erfüllung geht. Wenn Gott diesen Bund nicht hält, wird er sich selber richten. Das ist enorm, diese starke Aussage. Das ist der Bund, den Gott mit Abraham macht. Und jeder Christ muss diesen Bund kennen. Denn dieser Bund ist die Grundlage dafür, dass Jesus in die Welt gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist. Denn Jesus ist dieser Nachkomme. Und wenn Gott sich auf Menschen abgestützt hätte, sei es auf Abraham oder auf irgendjemand anders und gesagt, wenn du das machst, dann mache ich das, der Bund wäre nie in Erfüllung gegangen. Irgendein Mensch in dieser Kette hätte versagt. Gott allein hat ihn garantiert. Und für die, die sich etwas in der Bibel auskennen, wenn Gott sich auf den Bund beruft, jedes Mal, wenn das Volk Israel irgendwie aus einer kniffligen Lage herausholt, dann heißt es, nicht um den Bund, den ich mit euch am Berg Sinai gemacht habe, den 10 Gebote, sondern um des Bundes willen mit euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob. Immer. Durch die ganze Schrift hindurch, immer wenn sich Gott erbarmt und gnädig ist, immer ist es der Bund mit Abraham. Immer. Weil Gott selbst die Garantie gibt dafür, dass er es halten wird. Dieser Bund ist unabhängig von Menschen. Und deshalb hat es für uns Rettung gegeben. Und so hat Gott dem Abraham zugesprochen. Abraham hat das Land nie besessen. Das einzige Land, was er im eigenen Besitz hatte, das er käuflich erwarb, war das Grab seiner Frau Sarah. Das hat er gekauft. Das war der einzige Besitz, den er erlangte. Aber er glaubte dem Herrn, dass er eine große Nachkommenschaft haben wird. Und Jesus ist dieser Nachkomme, von dem Gott auch gesprochen hat. Und wer an Jesus glaubt, gehört zu seiner Nachkommenschaft. Jeder, der hier drin sitzt und an Jesus glaubt, ist ein Nachkomme Abrahams. Gehört zur großen Nachkommenschaft Abrahams. Jetzt müssen wir nur mal alle die zählen, die an Jesus glauben. Die kann man gar nicht zählen über die Jahrhunderte. Unzählbar, nur schon diese Leute. Und dann nehmen wir mal noch die leiblich von Abraham abstammen, das Volk Israel, über die Jahrhunderte, unzählbar. Aber Gott hat das Abraham garantiert. Und er ist allein durch diese Stücke hindurchgegangen. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Abrahams Nachkommen, heißt es im Galaterbrief, und bekommt das Erbe, das Gott Abraham versprochen hat. Wir selber sind Erben von dem, was Gott Abraham versprochen hat. Also den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, der gilt dann auch ganz für uns. Gott hat auch in Jesus Christus alles für uns gemacht. Denn keine gute Tat wird uns je retten können. Einzig und allein Jesus. Dass sie für gerecht erklärt werden, heißt es im Römerbrief, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und hier haben wir in der Erlösung durch Jesus Christus dasselbe Prinzip. Gott hat alles gemacht, was es braucht, um einen Menschen zu erlösen. Kein Mensch kann irgendetwas dazu tun. Ist völlig einseitig. Das Einzige, was wir tun können, ist das Geschenk in Empfang nehmen. Aber dass wir Erlöste sind, das ist einzig und allein das Werk Gottes und nicht im kleinsten Ansatz ein Werk eines Menschen noch. Jesus hat alles getan, was zu tun ist, damit wir gerettet werden. Und wenn wir uns bekehren, dann haben wir nicht neues Leben, weil wir uns bekehrt haben, sondern weil Jesus für uns gestorben ist. Und weil wir durch die Bekehrung Empfangende werden, aber nicht, weil wir etwas getan haben, damit wir gerettet werden, sondern dass wir gerettet werden, das hat Jesus schon getan. Wir empfangen einfach nur noch. Gott hat alles getan. Gott ist treu. Absolut treu. Und das zeigt sich hier, er gibt Abraham ein Versprechen. Abraham kommt in tiefe Zweifel und dann lässt er Abraham nicht einfach so rumschwadern und denkt, ja komm, also jetzt habe ich mich offenbar verschätzt wieder mit diesem Menschen. Sondern er nimmt die Not auf und er begegnet dieser Not. Er spricht sie an und er lässt es zu, dass widersprochen wird. Dass die Not aufgezeigt wird und dann gibt er Ermutigung und Stärkung. Und wenn wir im Glauben Stärkung wollen, und Ermutigung von Gott her, dann müssen wir ihm die Fragen stellen, die uns herumtreiben. Müssen uns aber auch Antwort geben lassen. Wenn wir eine Antwort haben, dann auch mal sagen, danke Herr für diese Antwort. Ich vertraue dir jetzt, ich glaube dir, dass das so ist. Und dann nicht nochmal das Hinterfragen, nochmal hinterfragen, nochmal hinterfragen und nochmal hinterfragen. Das geht natürlich nicht, da können wir hinterfragen, bis wir mit dem Leben überhaupt nicht mehr zurande kommen. Aber Gott gibt uns Antworten und wenn wir diese Antworten glauben, dann werden wir ermutigt werden und das wird ein großer Segen sein. Und wir dürfen eins wissen, Gott ist treu, was er zusagt, das hält er ganz bestimmt. Das hat der Abraham bewiesen und er verbürgt das. Er zieht sich dann nicht einfach zurück. Sondern er zeigt, wie ernst es ihm ist, dass das, was er sagt, kommen wird. Und wenn Gott uns sagt, dass er uns erlösen wird in der Herrlichkeit, und wenn wir an Jesus glauben, dass wir bei ihm im Himmel sein werden, dann wird das kommen. Es trifft ein. Weil Gott treu ist, er hat es versprochen. Er will nicht einmal sagen, ah ja, was habe ich jetzt da gesagt? Wenn man an Jesus glaubt, kommt man in den Himmel. Ah, da habe ich, glaube ich, mal eine schwache Stunde gehabt. Ich wollte es eigentlich anders machen. Jetzt habt ihr halt Pech gehabt. Was wäre das für ein Gott? Das wäre ein Gott, der völlig willkürlich wäre. Aber auf unseren Gott ist Verlass. Das zeigt er schon, seit wir von ihm wissen, dass wir uns auf ihn hundertprozentig verlassen können. Egal in welcher Situation wir leben. Was er zugesagt hat, wird eintreffen. Wenn er sagt, wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen, werden wir gerettet werden und wir kommen in den Himmel, dann kommen wir in den Himmel, Punkt und basta. Und wenn er sagt, wer nicht an Jesus glaubt, wer Jesus verachtet, der wird bestraft und wird in die Hölle kommen, dann kommt er in die Hölle, Punkt und basta. Da gibt es kein Wenn und Aber, Gott wird das tun, was er sagt. Er ist treu. Und freuen wir uns, dass er so treu ist, denn würde es auf uns ankommen und hätte Gott auf Menschen gesetzt, gäbe es keine Rettung. Es gäbe keine Hoffnung. Auch für mich nicht. Und auch für dich nicht. Wir haben nur Hoffnung, weil Gott alles gemacht hat für uns. Und er ist mächtig und herrlich und anbetungswürdig. Wir beten. Ich möchte dir danken, Vater. Du bist so mächtig und herrlich. Und du hast dich immer wieder erniedrigt. Du bist zu den Menschen hingekommen, jetzt auch zu Abraham. Du hast ihn ermutigt und dein Versprechen bestätigt in einer fast unbegreiflichen Weise. Du hast ihm das bestätigt in einer Form, wie er sich gewohnt war zu verstehen, was es heißt, was die Aussage dieses Vertrages ist. Und du hast dich ganz tief erniedrigt, indem du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist, um auch das zu tun, was dein Vater schon dem Abraham versprochen hat, dass der Nachkomme kommt, der Erlösung schaffen wird, der die Türen in den Himmel aufstößt. Und wir danken dir, dass wir einen so wunderbaren Gott kennen dürfen, der von Gnade und Barmherzigkeit bestimmt ist, der gerecht und heilig ist, der mächtig ist, der uns erlöst, obwohl wir eigentlich nicht besonders nett und freundlich zu dir gewesen sind, obwohl wir dich als Menschen verachtet haben. Du hast dich erniedrigt, weil deine Liebe so unbegreiflich groß ist. Wir danken dir und beten deinen wunderbaren Namen an. Deine Kraft und Herrlichkeit und deine Macht, deine Größe, und wir freuen uns auf den Tag, wo wir dich sehen werden. Dann wird eh alles klar sein. Dann werden wir staunen, wie herrlich du bist.